Ich habe vorher ja ein paar Mal auf einem Kindergeburtstag gebowlt oder auch ein, zwei Mal, als ich in Amerika war. Aber ja, ich, wie gesagt, auch da mit Bällen nicht so richtig meins. Also das waren dann eher immer die Würfe, die im Gatter gelandet sind.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In dieser Folge spricht Schauspielerin Bettina Lamprecht über ihren neuen Film Die Abräumer. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Wir schreiben mittlerweile Anfang August und befinden uns mitten im Sommer, aber während andere Formate sich jetzt in eine kleine Pause verabschieden, ziehen wir natürlich durch. Hier findet ihr die gesamte Zeit über passende Streaming-Tipps für möglicherweise freie Tage. Ich weiß es nicht, aber falls ihr sie haben solltet, genießt sie. Und genießt natürlich auch die Zeit, um entsprechend Filme und Serien zu schauen. Ich habe hier heute dabei ein Interview mit Bettina Lamprecht. Ihr habt sie eben schon gehört, die hat eine neue Sportkomödie am Start. Zumindest betitelt das ZDF sie so. Ich würde ihr sagen, es ist eine Mischung aus Komödie und Drama. Also macht euch da gerne selber ein Bild von und hinterlasst auch gerne einen Kommentar, zum Beispiel bei Instagram, allyoucanstream_podcast. Bin ich sehr gespannt, wie ihr dieses Format findet. Ist aber nicht der einzige öffentlich-rechtliche Tipp, den ich hier heute am Start habe. Also in Sachen Mediatheken ist noch mehr dabei und für die zweite Produktion in dieser Hinsicht habe ich mir einen lieben Kollegen an die Seite geholt, um darüber zu sprechen. Hallo Hendrik, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Melanie, ich freue mich auch.
Es geht um München Beats. Ich fand es so faszinierend, als ich den Titel von dieser Serie gehört habe, beziehungsweise mir den Inhalt durchgelesen habe. Es geht ja um Techno und es geht um die 90er Jahre. Und wir haben in den letzten Jahren, wenn man sich so die öffentlich-rechtlichen Sender anguckt oder generell die Sender im deutschen TV, so einen Hype irgendwie erlebt an so Serien, die sich historisch damit beschäftigen, wie man sich mit Hilfe von Musik irgendwie freikämpft. Also zuletzt war es natürlich Kudamm 56 und so weiter und so fort. Dann Disco 76 gab es vor kurzem, hatten wir auch in diesem Podcast hier besprochen. Und jetzt ist es eben München Beats. Was meinst du, warum ist das so ein Trend, dass man musikalische Zeiten auf diesem Wege nochmal irgendwie aufleben lässt?
Ja, das ist eine interessante Frage und eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Es ist natürlich so, dass Musik immer positive Erinnerungen auslöst bei den Menschen. Ich glaube, deshalb allein schon Quotenbringer sein kann, wenn das in eine gewisse Zeit zurückreicht, in der auch vielleicht die Zuschauer und Zuschauerinnen, die miterlebt haben, diese Zeiten. Und ansonsten ist es natürlich auch dankbar für Drehbuchschreiber, dass sie sich keine originären Stoffe ausdenken müssen, sondern im Geschichtsbuch wälzen können, was war dann zum Beispiel in den 70ern los? Und dann trifft man unter anderem auf Musik und das kann herrlichen Rahmen bilden für Geschichten, die sich dann darauf aufsetzen oder ausspielen lassen.
Ja, und du hast auch immer ein gewisses Schema, was du bedienst. Du hast ja in der Regel so weibliche Charaktere, die sich dann mit Hilfe der Musik vielleicht auch ein bisschen dann freischwimmen. Also ich finde, es ist so ein bisschen eine Schablone, die du auf die unterschiedlichen Stoffe drauflegen kannst. Aber ich finde es auch ganz schön zu sehen, wie die dann da jeweils mit spielen. Also das geht dann ja schon immer sehr auseinander.
Ja, das stimmt. Und dann nimmst du schon einiges vorweg, was wir nachher auch bei München Beats noch thematisieren werden, glaube ich.
Ja, dann freue ich mich, dich gleich wieder zu sprechen. Ich verabschiede dich ins Off und wir hören gleich nochmal wieder. Bis gleich.
Bis gleich.
Kurz und übersichtlich. Düster geht es los bei All You Can Stream und zwar mit The Last House, ein neuer Thriller, der ab sofort bei Netflix verfügbar ist. Und im Fokus steht eine Familie, und zwar Riley und Jason und ihre gemeinsamen Kinder. Und die beiden, beziehungsweise alle, wollen an dem Tag das Haus verlassen, stellen aber bald fest, sie können nicht. Sie sind eingesperrt in diesem Haus, sie kommen weder aus den Türen raus noch aus den Fenstern raus, stellen aber fest, dass es den Nachbarn, das sehen sie aus dem Fenster, ganz genauso geht. Und jetzt geht es natürlich darum, warum ist es so und welche Konsequenzen bringt das mit sich? Denn es bringt einige mit sich, weil sie halt eine ganze Zeit da drin versteckt sind, beziehungsweise da drin eingesperrt sind und unter anderem die Nahrung knapp wird. So, und man muss dazu sagen, das ist jetzt keine neue Idee. Das ist eine altbekannte Idee und ihr werdet euch vielleicht erinnern. Wir hatten im vergangenen Jahr Brick mit dabei. Das war ebenfalls ein Netflix-Film. In der Hauptrolle Ruby O'Fee und Matthias Schweighöfer. Und die hatten genau das gleiche Problem. Die waren eingemauert und waren nicht in der Lage, dieses Haus entsprechend zu verlassen. In dem Fall ist jetzt tatsächlich der Cast auch ganz besonders. Und zwar Wagner Moura ist mit dabei, war letztes Jahr Oscar nominiert für The Secret Agent. Ganz, ganz großartiger Film. Also wenn ihr wollt, hört gerne nochmal in die Oscar-Folge rein, die Hendrik und ich im März rausgebracht haben. Da werdet ihr auf jeden Fall nochmal was dazu hören. Und an seiner Seite spielt Greta Lee, die ebenfalls in einem Oscar-Film mit dabei gewesen ist, und zwar in Past Lives vor ein paar Jahren. Ebenfalls ein ganz großartiger Film. Also ich gebe hier einige Empfehlungen in andere Richtungen gerade ab. Nee, das muss man sagen, bei The Last House, das ist Sci-Fi-Horror, der natürlich von der Auflösung lebt, aber auch von jeder Menge psychologischer Spannung. Nicht weniger düster geht es jetzt weiter, und zwar mit The Shards, eine neue 10-teilige Serie, verfügbar bei Disney Plus. Und die basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bret Easton Ellis. Jetzt könnt ihr mal kurz nachdenken, vielleicht wird es einigen einfallen. Der hat nämlich unter anderem American Psycho geschrieben. Und in diese Richtung geht das Ganze jetzt auch. American Psycho war ja eine beißende Kapitalismus-Satire über einen Serienmörder, auch sehr blutig an einigen Stellen. Jetzt nähern wir uns diesem Autor autobiografisch an. Und zwar erzählt die Serie von einer Gruppe Jugendlicher auf einer Eliteschule in Los Angeles im Jahr 1981. Brad ist queer, angehender Schriftsteller und lebt mit seinen Freunden ein ziemlich abgedrehtes Leben voller Drogen, voller Alkohol und voll ganz, ganz viel Sex. Dann wird allerdings ein rätselhafter neuer Schüler Teil seiner Clique. Das bringt schon mal einiges an Unruhe mit sich. Und parallel beginnt ein Serienmörder sein Unwesen zu treiben und hat es wenig später auch auf seine Clique abgesehen. Mit dabei ist unter anderem, ihr werdet ihn persönlich wahrscheinlich nicht kennen, aber seinen Vater Homer Gear ist mit dabei. Und das ist der Sohn von Richard Gear. Er spielt in einer seiner ersten größeren Rollen jetzt an der Seite von Kaya Gerber, die wiederum die Tochter von Cindy Crawford ist. Also es sind hier einige namhafte Töchter und Söhne, die sich jetzt hier die Ehre geben. Jetzt kommen wir zu Die Abräumer. Ich habe es eingangs schon erwähnt und dem Interview mit Bettina Lamprecht. Das Ganze ist eine ZDF-Sportkomödie, Sportdrama, so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Und im Mittelpunkt steht das ehemalige Bowling-Wunderkind Caro. Die betreibt nämlich mittlerweile mit ihrer Mutter eine Bowlinghalle, hat jetzt aber ein großes Problem. Und zwar drohen sie, diese Halle an einen Investor zu verlieren. Und müssen ganz, ganz schnell 75.000 Euro aufbringen, um das abwenden zu können. Dafür kommt ein Wettkampf in Frage, ein Bowling-Wettkampf. Für den muss Caro jedoch nicht nur eine Gruppe zusammenstellen, die konkurrenzfähig ist, sondern tatsächlich auch selbst wieder zur Kugel greifen. Das hat sie sehr lange nicht mehr gemacht, nämlich seit einem traumatischen Ereignis in der Kindheit. Und was Bettina Lamprecht über die Botschaft dieses Films zu sagen hat und inwieweit sie selber auch in der Lage ist, zu bowlen oder tatsächlich Übungsstunden nehmen musste, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Ich freue mich sehr, Bettina Lamprecht ist zu Gast bei All You Can Stream. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir sprechen über deinen neuen Film, Die Abräumer. Der ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar. Und es geht um eine Frau, die eine Gruppe erstmal zusammenstellen muss, um an einem Bowling-Wettbewerb teilzunehmen, der eine zentrale Rolle in ihrem Leben einnimmt. Und da muss ich an dich erstmal die Frage richten, wenn du so zurückdenkst an den Sportunterricht damals, erinnerst du dich noch, an welcher Stelle du damals in die Gruppen reingewählt worden bist, wenn es darum ging, irgendwelche Teams zu bilden?
Ich würde mal behaupten, relativ spät. Ich hatte es nämlich gar nicht mit Bällen. Und ich war, glaube ich, nicht besonders beliebt. Also nicht, dass ich besonders unsportlich gewesen wäre, aber es hat mich auch nicht sehr interessiert. Und alles, was mit Bällen war, aua, aua, hat mir wehgetan. Und da bin ich eher so ganz doof, ganz peinlich, eher so zur Seite getreten, als den Ball anzunehmen und so. Ja, das hat mir keinen Spaß gemacht. Also insofern würde ich behaupten, war ich nicht eine der Ersten. Aber ich habe es, glaube ich, relativ erfolgreich verdrängt.
Das Ganze ist eine Sportkomödie. Und es ist hierzulande ein Genre, was irgendwie gar nicht so viel Beachtung findet. Oder zumindest sieht man es sehr, sehr selten. Inwieweit war das einer der Gründe, weshalb du gesagt hast, das ist ein Projekt, was mich jetzt auch tatsächlich reizt, da möchte ich mitmachen?
Ja, genau das war ein Grund. Also, weil ich finde, dass sehr wenig verschiedene Genres bedient werden im deutschen Fernsehen. Also, um es anders auszudrücken, sehr oft die gleichen, wenigen. Und das fand ich schon sehr schön und auch überraschend, dann doch mal so was anderes zu lesen und dann auch als Aufgabe gestellt zu bekommen, sich mit einem Sport, der ja auch nicht jetzt, also das ist ja eher so ein nerdiger Sport, Fußball und weiß ich nicht, Tennis oder sowas könnte man sich ja noch eher vorstellen, aber das ist was, was eher weniger Leute vielleicht machen und sich damit irgendwie zu beschäftigen und das auch lernen zu müssen, das hat mich total gereizt.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber lass uns erstmal bei deiner Figur bleiben. Es ist eine Komödie, aber sie hat trotzdem sehr wenig Komödiantisches an sich. Wie würdest du sie umschreiben? Was sind so die Punkte, die sie tatsächlich ausmachen?
Ja, die Caro, finde ich, lebt ein sehr, sehr tristes, einsames Leben. Und das war auch was, was mich auch interessiert hat. Wie geht das, dass man so viele Jahre verbringt, ohne irgendwie etwas in Angriff zu nehmen oder sein Leben zu ändern oder nochmal irgendwie was Neues zu versuchen? Ja, also sie wird irgendwie, ich glaube, sie ist im Film Mitte, Ende 40, sie wird so alt und steckt die ganze Zeit fest aus ja einer Angst und aus einem Versagen sozusagen, einem Versagen in ihrer frühen Jugend heraus und eben auch in einer sehr ja ungesunden Dynamik mit ihrer Mutter, von der sie offenbar noch total abhängig ist. Und im Film bekommt sie nun die Chance, sich aus dieser Beziehung zu lösen beziehungsweise sich überhaupt im Leben zu emanzipieren. Und ja, das fand ich schon sehr reizvoll. Ich meine, wir stecken ja alle in irgendwas fest und haben alle unsere Ängste und unsere Dämonen, gegen die wir vielleicht kämpfen oder auch nicht oder die uns bewusst sind oder auch nicht. Aber bei Caro ist das schon sehr, sehr extrem.
Die Bowling-Kenntnisse sind natürlich ein entscheidender Punkt in diesem Film. Du bist super im Bowlen im Film, also wirklich ein absolutes Naturtalent. Wie viel Talent war denn da vorher tatsächlich schon vorhanden?
Eins. Ja, also der tolle Coach, der mich für diesen Film rannehmen durfte, hatte echt viel mit mir zu tun. Ich habe vorher ja ein paar Mal auf einem Kindergeburtstag gebowlt oder auch ein, zwei Mal, als ich in Amerika war. Aber ja, ich, wie gesagt, auch da mit Bällen nicht so richtig meins. Also das waren dann eher immer die Würfe, die im Gatter gelandet sind. Es sei denn, ich hatte mal richtig viel Glück. Und insofern, genau, musste ich echt einige Wochen, Monate trainieren, um dahin zu kommen, was man jetzt im Film sieht, obwohl man natürlich dazu sagen muss, ich würde nie behaupten, dass ich gut bowlen kann, also wirklich nicht. Unser Ziel war, dass es so aussieht, als würde ich es gut können, also das heißt den Bewegungsablauf und so weiter. Ja, und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich glaube, die wenigsten wissen das, dass die Profibälle beim Bowlen viel, viel schwerer sind als die Hausbälle. Allein das war so eine Herausforderung für mich. Also die sind richtig schwer einfach. Und die werden auf deine eigene Hand beziehungsweise auf deine eigenen Finger zugebohrt. Also man bekommt dann die eigenen Bohrungen und dann verändert sich das mit der Wärme und dem Schwitzen und dann wird da gefeilt und dann wird wieder was reingeklebt. Und das geht die ganze Zeit. Man hat auch ständig kaputte Finger. Ja, ich fand es schon ganz schön herausfordernd. Aber es hat mir auch totalen Spaß gemacht. Mir macht es ja immer totalen Spaß, was Neues zu lernen.
Hast du wirklich eine Kugel bekommen, die dann auf deine Hand quasi zugeschnitten worden ist?
Genau, genau. Wir alle hatten die dann, also dann für die sozusagen die Turniere und Meisterschaften hatten wir alle diese professionellen Bälle. Die Hausbälle, die haben so diese ja normalen Bohrungen, wo halt fast jede Hand irgendwie reinpasst, also in die kleineren halt für die Kinderhände und die größeren und schwereren für die Erwachsenen. Aber bei den Profibällen ist das es ist eine ganz eigene Welt. Also, ja. Und wie gesagt, das Gewicht ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Wahrscheinlich lachen sich alle Bowler schief, aber ja, ich bin einfach nicht der allerkräftigste Typ und von daher für mich war es echt herausfordernd.
Ist es das Spannendste gewesen, was du jemals für einen Film lernen durftest? Weil ich meine, du machst den Job ja jetzt schon sehr lange. Also da kriegt man ja Einblicke in verschiedenste Bereiche, wenn du mal so das Revue passieren lässt. Was war so das Interessanteste, was du jemals neu lernen durftest für eine Produktion?
Also wahrscheinlich war es sportlich schon eins der Dinge. mit denen ich mich schon jetzt, ja doch würde ich sagen, am längsten beschäftigt habe. Ich musste sicherlich für Theater mal, keine Ahnung, irgendeinen Tanz lernen oder ja genau, also während man probt, übt man ja auch viele Sachen am Theater und so. Aber dass ich jetzt für einen Film so eine sportliche Herausforderung, ich musste noch nie reiten in einem Film oder sowas. Also genau, insofern war das wahrscheinlich schon eins der sportlicheren Dinge, die ich habe neu lernen müssen oder dürfen.
Lass uns mal über deine Karriere sprechen. Du bist seit Jahren sehr präsent, finde ich, vor allem auch in satirischen und komödiantischen Formaten. Ist das was, wenn du so auf deine Laufbahn blickst, ist das was, was dir vielleicht auch irgendwo nicht direkt zum Verhängnis geworden ist, aber wo du in Castingprozessen gemerkt hast, dass du überwiegend für solche Formate vielleicht besetzt wirst, als es jetzt ja, also so eine Art Image, die man sich da ein bisschen aufgebaut hat. Hast du das gemerkt oder spielt das überhaupt gar keine Rolle?
Also ich würde nicht sagen, dass es mir im Wege steht. Vielleicht hatte ich das eher am Anfang, weil ich ja zumindest in der Öffentlichkeit mit komödiantischen Sachen angefangen hatte. Also damals mit Switch, Lady Kracher und dann mehr oder weniger parallel kam ja dann Pastewka dazu. Das waren natürlich ganz klar komödiantische Formate und den Schritt sozusagen dann auch in andere Fächer oder Genre oder wie auch immer, der hat so ein bisschen gedauert, aber ich würde im Moment nicht sagen, dass das eine mehr oder weniger angefragt wird. Außerdem finde ich es auch relativ, ja, langweilig, mich damit zu beschäftigen, ob das eine jetzt eine Komödie oder ein Drama ist. Ich finde immer, in einem richtig guten Buch ist sowieso beides enthalten. Und ich gehe ja auch meine Rollen so an. Also du hast es ja auch eingehend gesagt, dass die Caro im Grunde nichts Komödiantisches hat. Ja. Und das liegt einfach daran, dass sie, ja, also sie ist eine tragische Figur und die Komödie mitzuspielen. Ich bin ja eher der Spielball, über die dann die Komödie entsteht, ne, mit den anderen Figuren und den Situationen. Aber ja, sie hat jetzt eher mal nichts Lustiges an sich. Und so gehe ich eigentlich an alle Rollen oder auch Bücher ran oder Sachen, die mir angeboten werden oder für die ich gecastet werde. Ich gucke eigentlich immer, dass eben beides da ist oder sonst interessiert es mich meistens auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ja.
Ich finde das so spannend, weil du halt dann noch so ein bisschen für diese andere Seite stehst, weil ich habe das Gefühl, im deutschen TV ist ja in erster Linie Krimi so ein allübergreifender Bereich, weißt du, wo halt sehr, sehr viel eben produziert wird. Hast du das Gefühl, dass sich bei dir auch die Rollenangebote in den letzten Jahren irgendwie vielleicht verändert haben, dass es tatsächlich oder das, was auf dem Markt ist, mehr in diese Richtung geht und es weniger eben humorvolle oder leichtere Stoffe tatsächlich gibt, die eben besetzt werden?
Ja, zu sagen. Also ja, im Moment ist das so ein bisschen so. Es ist ja immer schwer, ja, rauszufiltern, ist das jetzt ein individuelles Problem oder eine Entwicklung oder ist das eine Marktentwicklung? Da kenne ich mich auch ziemlich schlecht aus. Ich merke nur, also das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass eben zum Beispiel das Krimi-Genre sehr, sehr oft bedient wird. Und ich würde mir einfach total wünschen, dass es andere Erzählformen gibt. Also die müssen jetzt auch gar nicht benannt werden. Gutes Beispiel habe ich gestern reingeguckt, das Manko im ZDF, läuft auch in der ZDF-Mediathek, ist ja sicherlich auch was, womit vielleicht jetzt nicht die große Masse was anfangen kann. Ich hoffe, aber vielleicht ja auch nicht. Aber das ist ja jetzt auch, ja, einfach eine Sache, da hatten Leute Bock, mit sich und ihre Art des Erzählens was zu machen. Und das finde ich irgendwie spannend. Und dafür Räume zu schaffen, das würde ich mir total wünschen.
Vielleicht auch prominentere Räume, ne? Weil das lief ja jetzt auch zu keiner richtig guten Sendezeit. Und ich finde es jetzt bei die Abräume, also wir sprechen jetzt über den Mediathekenstart, da kann man es jederzeit gucken, aber wenn man auf den Start im linearen TV blickt, da war ich ein bisschen überrascht, das läuft ja auf ZDF Neo und dann auch nicht zur Primetime. Wusstest du das im Vorfeld, dass das so angelegt ist oder entwickeln sich solche Sachen tatsächlich im Produktionsprozess, dass das dann entsprechend gelegt wird?
Das hat sich so entwickelt. Ja, also ich bin auch total davon ausgegangen, dass das in der Primetime läuft, irgendwann im ZDF. Der Drehprozess ist auch schon jetzt fast 2 Jahre her. Das hat sich auch echt hingezogen bis zur Ausstrahlung. Das hat dann immer so senderinterne Gründe. Da liegen viele andere Komödien, die auch schon gedreht wurden, dann irgendwie auf Halde und die müssen natürlich auch alle ausgestrahlt werden. Und dazwischen gibt es eine Weltmeisterschaft und ein dies und ein das und so weiter. Und ja, genau. Jetzt sind wir aber froh, dass es trotzdem gezeigt wird und dass es in der Mediathek läuft. Aber ja, sowas weiß man nicht im Vorhinein.
Gibt es so eine Traumrolle, wenn du dir was basteln könntest oder selber was schreiben würdest? Was wäre so das, was du tatsächlich gerne mal spielen würdest?
Ja, im Moment habe ich eben auch viel darüber nachgedacht, was wäre so, was würde mir gut tun? Ich glaube, ein bisschen mehr Leichtigkeit fände ich im Moment schon auch echt angebracht. Also einfach für mich persönlich, aber auch für die Welt. Und ja, ich könnte mir gut irgendwie, ich kann das jetzt noch nicht konkret benennen oder so, aber so eine politische Satire, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
Jetzt aber erstmal die Abräumer. Bettina Lamprecht, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
Ich freue mich, dass er wieder da ist. Hallo Henrik.
Hallo.
Wir machen jetzt, wie ich eingangs schon angekündigt habe, musikalisch weiter. München Beats ist ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar. Und bevor wir über diesen Inhalt oder den Inhalt dieser musikalischen Serie sprechen, es geht um Techno, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und jetzt bleibt bei mir nur die Frage, zu welcher Musik hast du denn deine Jugend verbracht? Oder wenn du deine Jugend umschreiben müsstest, welcher Soundtrack würde da so ein bisschen drüber hängen?
Ja, Soundtrack meiner Jugend ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber nachdem ich so Pop- und Charthörer war, bin ich so ein bisschen in die Alternative-Bereiche versackt, die um die 2000er und die nachfolgenden Jahre sehr, sehr populär wieder wurden. So ein bisschen so, was man damals Independent-Musik nannte, Indie-Rock, Schrammelmusik, die Fortläufe von Britpop und Garage-Rock, das habe ich in meiner Jugend viel gehört, muss ich sagen, ja.
Das ist krass, dass du das so einsortieren kannst. Bei mir sind es so Bands, die ich nennen kann und ich kann gar nicht immer so ein Genre irgendwie verorten, weil ich bei, also wenn du mir jetzt sagst, was war so der Soundtrack meiner Jugend, ich glaube, es waren ganz viel auch die No Angels und die Backstreet Boys. Ich glaube, ich war dann irgendwie so ein bisschen so ein Girl-Boyband und na, Fanatiker jetzt nicht, aber es war zumindest das, was ich auf jeden Fall cool fand zu der Zeit musikalisch und was bei mir jetzt auch irgendwie immer noch in Erinnerungen zumindest auslöst.
Mhm. Ja, das ist total in Ordnung und ja, jeder findet das, was zu ihm passt und wo er sich wohlfühlt. Und also an dieser Stelle keine Verurteilung in irgendeiner Form.
Sagte er und guckte so verächtlich über seine Schulter. Nein, das ist okay, ja, ich kann ja, das ja verstehen. Also, wir sprechen jetzt über München Beats. Wie gesagt, ab sofort in der ZDF-Mediathek. Techno habe ich gerade schon gesagt, aber du kannst es besser umschreiben. Um was geht es denn jetzt in dieser Miniserie?
Ja, Techno bildet irgendwo den Rahmen ab oder den Hintergrund, aber es ist jetzt keine Techno-Serie, das vielleicht mal vorneweg, um niemanden abzuschrecken. Man muss nicht sich mit der Musik auskennen oder die Musik mögen, um diese Serie zu mögen, das vielleicht mal vorab. Sie spielt, bevor ich auf die Handlung angehe, vielleicht nochmal kurz so der zeitliche Abriss, in dem sie spielt. Das ist Mitte der 90er in München spielt sie und dreht sich um ganz bestimmtes Areal in München, nämlich am Ostbahnhof. Da gab es riesige Kartoffelwerke von der Firma Funny und die sind pleite gegangen und die wurden nicht sofort abgerissen und neu bebaut, sondern da gab es eine kreative Zwischennutzung, das mal so in Anführungszeichen, und dort entstand dann für viele Jahre ein riesiges, ja, Kreativ- und Kulturzentrum, man könnte auch sagen eine Partymeile auf dem Gelände der alten Knödelfabrik. Und dort kamen hunderttausende Besucher aus ganz Europa, die dort wirklich auf einer der größten Partymeilen Europas sich die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Und vor allem Techno-Clubs waren dort sehr angesagt. Und die populärsten Techno-Clubs in Deutschland in der Zeit waren in München auf dem Gelände der alten Kartoffelfabriken. Und nun katapultiert uns diese Serie in genau diese Zeit und zeigt diese Zeit des Umbruchs, dass das eine schließt und das andere neu aufmacht, am Beispiel zweier Familien. Und da ist zum einen die 19-jährige Linda, die kommt aus dem Münchner Umland und stammt aus einer Bauernhoffamilie und soll eigentlich ja eine medizinische Ausbildung machen und vielleicht auch immer noch mal im Hof der Eltern ein bisschen aushelfen. Und sie möchte das aber nicht. Sie möchte DJ in der großen Stadt werden und sie zieht es dann nach München und eben in genau diese angesprochene Szene, in der Techno-Clubs florieren und ein sehr buntes Publikum anziehen. Und die zweite Familie, um die es geht, ist die von Theo Meinhardt, ein großer Unternehmer, der die Kartoffelwerke leitet und schließen muss. Und dessen Sohn will dort anstelle der Kartoffelwerke dieses Kulturzentrum Kunstpark Ost, heißt es offiziell, eröffnen zur kreativen Zwischennutzung. Und die Wege von Linda und dem Sohn des Unternehmers Marius kreuzen sich. Es knistert und ja, es kommt viel Familiendrama aufeinander vor dem Hintergrund dieser Umbruchszeit.
Ich habe eben schon am Anfang das Schema angesprochen. Eine junge Frau, die sich in irgendeiner Form selbst verwirklichen möchte, trifft auch hier wieder zu. Aber wir haben trotzdem diesen Gegenpart, der da eine Rolle spielt. Was würdest du sagen, welche Perspektiven werden denn da aufgegriffen? Sind das wirklich gleichermaßen diese beiden jungen Leute oder sind da auch noch die Eltern, die da irgendwie mit reinspielen? Wie würdest du das so prozentual aufteilen oder generell, wie ist dein Gefühl in der Hinsicht?
Das ist fast 50-50, würde ich sagen. Also die Linda ist wirklich die Hauptfigur, mit der auch die Zuschauer und Zuschauerinnen mitfiebern sollen, aber ihre Eltern nehmen ganz großen Raum ein, auch ihr Bruder. Und da treffen natürlich dann wirklich zwei Weltanschauungen aufeinander. Zum einen Tradition und feste Rollenbilder und die Tochter muss das machen, was die Eltern gemacht haben im Idealfall. Das trifft eben auf Moderne und das Ausleben der eigenen Individualität und Land versus Stadt spielt eine Rolle, spielt eine Rolle, dass Kinder gegen ihre Eltern rebellieren und nach Freiheit streben. Und genau das ist halt nicht immer im Sinne der Eltern, vor allem wenn sie Land und Hof haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn die eigenen Kinder in die Ferne streben und nicht eben den damals vorgezeichneten Weg verlassen.
Das ist auch Wahnsinn. Also, mir kam gerade so der Gedanke, das ist ja schon auch noch irgendwo ein bisschen unsere Jugendzeit und die wird jetzt auch schon in Serie verpackt. Weißt du, sonst waren es immer so die 50er Jahre, die 60er Jahre, die aufgegriffen werden, aber jetzt sind es halt schon diese Jahre. Also wir nähern uns in großen Schritten irgendwie der Gegenwart oder gehen immer weiter in die Zukunft. Das ist ein bisschen gruselig, wenn man da so ein bisschen so drüber nachdenkt. Aber ja, das nur mal kurz am Rande.
Ich bin mir sicher, die Drehbuchschreiber schreiben jetzt schon an Drehbüchern über die 10er Jahre, die 2010er Jahre und vielleicht auch schon die 2020er Jahre, Generation TikTok und Co. Also ich bin mir sicher, die Drehbücher liegen da schon in der Schublade für die nächsten Verfilmungen, die im weitesten Sinne mit Musik und Jugendtrends zu tun haben. Ja, richtig.
Aber wie viel, wenn du das Stichwort Musik jetzt lieferst, wie viel Musik ist denn da tatsächlich drin? Ist es mehr das, was auf der Verpackung draufsteht oder ist es auch wirklich das, was man bekommt, wenn man es jetzt schaut?
Also es wird einem jetzt nicht rund um die Uhr in diesen vier Folgen Techno um die Ohren geballert. Das ist, wenn Linda in die Clubszene eintaucht und selbst auflegt, dann gibt's diese 160 Beats per Minute so ein bisschen auf die Ohren. Aber sonst als so Soundtrack werden auch ganz normale zeitgenössische Popsongs eingespielt, auch Eurodance, der zu der Zeit ja sehr populär war. Und zudem auch getanzt worden ist, auch das zu hören. Und das sind dann Songs und Hits, die jeder kennt und die jeder schon mal gehört hat. Also Techno, da geht es jetzt, würde ich sagen, nicht so in die Tiefe des Genres rein, sondern es bewegt sich an der Oberfläche und es wird schon sehr massentauglich aufgezogen, würde ich sagen, ohne dass das jetzt zu negativ klingen sollte. Vielleicht noch ganz interessant, was noch den Hintergrund betrifft. Also die Serie spielt vor realen Hintergründen, ist aber fiktionalisiert. Und ganz interessant finde ich, dass die Regisseurin Mimi Kessele damals in den 90ern, Mitte der 90er, im Alter der Hauptfigur war, nämlich im Alter von Linda, und selbst in der Münchner Techno-Szene aktiv war und sich dort die Nächte um die Ohren getanzt hat. Und auch ganz witzig, die Hauptdarstellerin von Linda, nämlich Jule Herrmann, deren Eltern dateten sich in diesem Kulturzentrum damals in München und tanzten dort mehrere Nächte und verliebten sich wohl ineinander. Also kann man auch sagen, dass die Hauptdarstellerin wirklich einen ganz, ganz konkreten Bezug indirekterweise zu dieser Zeit des Wandels und des Umbruchs und der wilden Partynächte hat.
Das ist richtig schön. Da möchte man fast mal Mäuschen spielen, wenn die Eltern dann diese Produktion tatsächlich angucken und ihre Tochter dann da drin sehen. Das ist ja echt, das ist wirklich schön. Aber ja, wenn du dir die Themen jetzt anguckst, die da aufgegriffen werden, inwieweit kannst du da auch Parallelen zur heutigen Zeit ziehen? Weil es ist ja noch nicht so lange her und ich denke mal, dass man da thematisch tatsächlich so Überschneidungspunkte hat, wo man sagt, okay, das kann man auch aus heutiger Zeit noch greifen und auch noch genauso nachvollziehen, weil es immer noch genauso aktuell ist.
Also die Serie ist recht aktuell, würde ich sagen. Viele Konflikte lassen sich heute noch genauso erzählen und bilden sich heute noch genauso ab. Vielleicht ein großer Unterschied. Die Die Techno-Szene war damals schon Vorreiterszene für Toleranz und für sich ausleben und auch für die LGBTQ-Community, die damals noch nicht so hieß. Aber auch dort sehen wir in der Serie noch sehr viel Homophobie, vor allem auf Seiten der älteren Leute und der Dorfkids, die nicht akzeptieren, wenn dort junge Menschen in München sich vergnügen und gleichgeschlechtlich unterwegs sind. Das, würde ich sagen, ist zu heute deutlich entspannter. Das war damals noch in der Öffentlichkeit, in München und im Münchner Umland vor allem, nicht ganz so populär, würde ich jetzt mal sagen.
Bevor ich dich jetzt frage, wie es dir gefallen hat, muss ich natürlich, du hast Jule Herrmann schon angesprochen, auch nochmal fragen, wer ist denn sonst noch mit dabei? Weil das sind dann ja schon Nachwuchsleute, die wir haben, aber wir haben bestimmt auch schon etabliertere Gesichter mit am Start, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da sind viele Gesichter dabei, die alle Leute kennen, die regelmäßig deutsches öffentlich-rechtliches Fernsehen gucken. Also Tobias Moretti ist sicherlich das bekannteste Gesicht, damals mit Kommissar Rex bekannt geworden und großer österreichischer Schauspieler. Wir haben Klaus Steinbacher dabei, der war in vielen deutschen Eventproduktionen, Oktoberfest, Turmschatten, Der Kaiser, da war ja Franz Beckenbauer, haben wir den schon gesehen. Comedian wie Simon Pierce taucht auch auf und für die jungen Leute Helge Mark, ich weiß nicht, ob du den kennst, Content Creator bei TikTok, ich kenne ihn aus der dritten Staffel von Die Verräter, ein junger, total sympathischer Typ, der hier auch eine überraschend große Nebenrolle einnimmt. Und zu Jule Herrmann wollte ich dich noch fragen, die ist bekannt geworden durch die Wendy-Verfilmungen in den 2010ern. Hast du die gesehen oder ist dir das Gesicht vielleicht von da bekannt?
Ich habe die gesehen und ich habe mich gefragt, warum ich sie kenne. Und jetzt weiß ich auch, warum. Ja, vielen Dank. Okay, ich muss aber sagen, Wendy habe ich super gerne gelesen und habe die Filme auch geguckt, haben mich aber dann nicht so begleitet wie die Bibi und Tina-Verfilmung. Also deshalb muss ich da Abstriche machen. Wendy ist eindeutig weiter unten einzusortieren. Hm. Aber ja, also war natürlich für mich ein Thema.
Ja, da musste man sich aber natürlich entscheiden. Also,
beides
Wendy
ging nicht.
Oder,
ja, beides ging nicht. Ja. Ich glaube, vor dem Konflikt standest du auch, oder? Ich glaube, das kannst du sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich sehe es in deinem Gesicht gerade.
Ja, bei mir war es Blur versus Oasis oder so. Es wiederholt sich alle Jahrzehnte aufs Neue. Ja, richtig.
Ja, das stimmt. Ja, aber jetzt einmal an dich zum Abschluss noch einmal die Frage. Wie hat es dir denn gefallen? Kommt es an Kudamm 56 und die Fortsetzung ran, sagen wir mal so?
Ja, mit Kudamm bin ich nicht so vertraut. Von daher umschiffe ich diese Frage mal elegant. Ich kann sagen, ich fand die Hauptdarstellerin Jule Herrmann sehr stark und von der würde ich gern mehr sehen. Die Serie lässt sich super sehen. Es ist eine Miniserie mit 4 Folgen. Also es wird nicht ausgewalzt irgendwie auf 8 oder 10 Folgen, was ich als positiv erachte hier bei diesem Thema. Und ich habe was gelernt über die Münchner, nicht nur über die Münchner Techno-Szene, sondern generell über die Gesellschaft in und um München in den 90ern. Das war mir komplett neu. Und dann ist etwas, was du schon ganz am Anfang angesprochen hast, es ist etwas formelhaft. Also diese Konflikte sind alle erwartbar, die dort passieren. Das sind typische Konflikte, die passieren, wenn Alt und Jung aufeinandertreffen und Tradition versus Freigeistigkeit oder Selbstverwirklichung. Und ja, das haben wir schon ganz ähnlich gesehen bei Disco 76 oder bei Kudamm, wo etwas Neues passiert und die Jugend dorthin strebt, während die Älteren das verdammen eigentlich. Und das ist schon sehr ähnlich. Und in der Hinsicht hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Risiko gewünscht oder ein bisschen was Überraschendes. Es ist trotzdem eine total gelungene, gute Serie.
Falls ihr euch auch ein Bild davon machen wollt, München Beats läuft ab sofort in der ZDF-Mediathek. Henrik, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Und ich bin mir ganz sicher, wir finden zeitnah wieder eine Serie, einen Film oder irgendeine andere Produktion, wo wir tatsächlich drüber reden können.
Ich bin gespannt.
Das war's schon wieder. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei und ich fand, es war heute eine sehr ausgewogene Mischung. Also für jede Richtung, für jedes Genre ein bisschen was Passendes dabei. Also von daher, ich bin sicher, ihr habt hier irgendwas entdeckt und wenn nicht, dann vielleicht in der nächsten Folge. Immer am 1. und am 3. Freitag des Monats erscheint hier eine neue Episode von All You Can Stream und damit ihr da im Bilde seid, abonniert gerne auf jeder erdenklichen Podcast-Plattform, auf der, die ihr am allerliebsten benutzt und drückt auf die Glocke, dann erfahrt ihr immer, wenn eine neue Folge erscheint. Genau. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Streamen und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Tschüss.